Liebe Schwester, ja, der Text, der eben verlesen wurde, sollte euch vor Augen sein. Von daher, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte wieder Hebräer 10, Verse 24 und 25 auf. Hebräer 10, Vers 24, fortfolgender. Für die, die sich noch an meine Ansage vom vergangenen Sonntag erinnern können, ich habe heute ein kleines, in meinen Augen, Experiment vor. Und zwar, ich möchte eine relativ kurze Wortauslegung mit euch haben, die Bibelarbeit, und von dort aus in ein Projekt springen, was in meinem Kopf entstanden ist, gezeugt wurde, noch nicht so richtig groß geworden ist und das Potenzial hat, richtig groß zu werden. Und mal schauen, ob das wieder nur so eine präsangsche Überhebung ist, wir retten die Welt, oder ob da vielleicht Musik hintersteht. Von daher erst Bibelarbeit und dann möchte ich euch eine Projektidee vorstellen und würde mich freuen, wenn ihr ergänzt. Und zwar direkt nach der Bibelarbeit wird es die erste Möglichkeit geben, zu ergänzen. Und deswegen befinden sich zwei Mikrofone im Raum. Das eine hat Theo, das andere sollte irgendwo auf der Seite liegen. Die Sarah hat es gerade. Und wer sich dann nachher beteiligen möchte von den Brüdern, sehr gerne. Einzige Verpflichtung, nimm das Mikrofon in die Hand. Erstens, damit alle gut hören können, nicht nur die, die direkt bei dir sitzen. Und zweitens, damit es auch auf die Aufzeichnung kommt. Also Mikrofon ist Pflicht. Wenn ihr ergänzen dann wollt, sobald ich dazu aufrufe, einfach mal einen der beiden naheliegenden Mikrofonassistenten angucken. Intensiv hat sich ja schon wieder geändert. Okay, also irgendeiner wird dann aufstehen. Hebräer 10, Verse 24 bis 25. Ich denke, dass einigen von euch diese Bibelstelle eine sehr bekannte Bibelstelle ist. Und sie ist, und das ist tatsächlich eine Herausforderung für euch, Teil eines sehr langen Abschnittes. Je nachdem, wie man das Ganze gliedern möchte, könnte man sagen, dass wir uns eigentlich in einem großen Abschnitt des Hebräerbriefes befinden, der in Kapitel 5, 11 beginnt und in Kapitel 10, 39 enden wird. Also ein 5 Kapitel langer Abschnitt, den lesen wir jetzt nicht miteinander. Er würde auch nur verwirren. Ich sage nur, ich mache etwas, in Anführungsstrichen, Gefährliches. Ich greife aus einem Kontext heraus einen Vers. Mir geht es um den Wunsch, dass ihr ein Geschmäckle entwickelt. Dieses baden-württembergische, schwäbische Wort gefällt mir sehr gut. Dass ihr jetzt nicht unbedingt auf jedes einzelne Wort achtet, das mache ich gleich mit euch, sondern dass ihr erstmal so ein bisschen raushört, mit welcher Tonart hier gesungen wird. Thilo hatte sehr gut nach der neuen Genfer Übersetzung vorgelesen. Ich lese jetzt mal nach Elberfelder vor. Und da heißt es in 24 und 25, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern, ich ergänze, lasst uns einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ich will versuchen, mit euch das Geschmäckle rauszuarbeiten. Und dieser Text steht in einem ganz wichtigen Kontext, nämlich beginnend mit Vers 19. Und da muss ich drauf eingehen. Weil sonst würden wir den zweiten, in diesem Fall sogar den vierten Schritt vor dem ersten machen. Vers 19 beginnt nach Elberfelderianisch. Da wir nun, Geschwister, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zu einer bestimmten Sache. Wir haben Freimütigkeit, ein Wort, was sonst nur im christlichen Deutsch vorkommt. Also ich habe noch nie in meiner Firma gehört, hat jemand Freimütigkeit, ein Online-Coaching zu geben. Ja, Freimütigkeit, mein Lieblingswort dafür ist geistliche Gelassenheit. Wir haben einfach eine Gelassenheit, bestimmte Dinge zu tun. Worum geht es hier? Zum Eintritt in das Heiligtum. Wir können als bekehrte Menschen in das Heiligtum hineintreten, wo man normalerweise, Alttestamentler wissen das, nicht rein darf. Wo normalerweise nur einer rein darf und das einmal im Jahr, der Hohepriester an einem bestimmten Tag. Aber wir können einfach rein. Wir haben diese geistliche Gelassenheit, weil wir so tolle Menschen sind. Das Klavierspiel, das Flötenspiel, weil unsere Bibelkenntnis uns legitimiert, da hineinzugehen? Nein, und das ist wichtig. Durch das Blut des Christus. Also wir haben eine Freimütigkeit, weil Christus etwas getan hat. Nicht wir haben was getan, Christus hat was getan. Das haben wir eben in der ersten Stunde gefeiert. Das muss ich euch nicht erklären. Aber das ist der Grund, warum wir Freimütigkeit, warum wir geistliche Gelassenheit haben. Und diese geistliche Gelassenheit ist eine Sache. Und ein zweiter Punkt wird erwähnt. Und Vers 21, das wird in Elberfelder ganz schön versteckt, weil das ein riesenlanger Satz ist, was auch richtig ist im Griechischen. Vers 21, und wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes. Paulus fängt mit dem Wort an, da. Da wir dieses und jenes haben, und dann erwarten wir eigentlich das Wort deshalb. Da mein Auto heute Morgen kaputt war, deshalb musste ich mit dem Fahrrad in die Gemeinde fahren. Da mein Geld alle ist, kann ich mir kein neues iPad kaufen. Da durch Christi Blut uns geistliche Gelassenheit geschenkt wurde und da wir einen hohen Priester haben, den hohen Priester für uns haben, der für uns eintritt. Jetzt ist die Frage, was ist denn das deshalb? Und das deshalb sind drei Punkte. Für die, die Elberfelder vor sich haben, dreimal kommt das Wort lasst uns vor in dem Text. Für die, die nicht elberfelderanisch unterwegs sind, ihr könnt gleich mal mitgucken. Meistens heißt es bei den anderen Übersetzungen wollen wir. Also Vers 22 heißt es deshalb lasst uns. Vers 23 lasst uns. Und Vers 24 lasst uns. Und andere übersetzen halt wie gesagt deshalb wollen wir, deshalb wollen wir, deshalb wollen wir. Also ich möchte nur, dass ihr die Struktur seht. Christus hat Dinge getan, hat sie uns geschenkt. Wir genießen das unverdienterweise. Und das ist der Grund, das ist, ich möchte ergänzen, die Motivation, drei Dinge zu tun. Weil Christus das gemacht hat, deshalb wollen wir, deshalb wollen wir, deswegen lasst uns etwas tun. Und diese drei Dinge, kurz erwähnt, erstens, deshalb lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt. Wer Altes Testament kennt, weiß, was besprengen meint, dass da etwas gesprengt wurde, und zwar das Opferblut wurde eine bestimmte Stelle gesprengt. Also ihr merkt da ganz viel Alttestamentliches, was gerade für die Empfänger des Hebräerbriefes völlig klar vor Augen ist. Denen muss man das AT nicht erklären, den Hebräerbriefempfängern. Für uns ist das manchmal ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wurde öfter schon mal erklärt. Aber weil Christus gehandelt hat, deshalb lasst uns mit dieser geistlichen Gelassenheit hinzutreten. Ja, da ist ein Vorhang, interessiert mich nicht. Ich darf das. Nicht, weil ich cool bin, weil Christus gehandelt hat. Zweitens, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Lasst uns mit Gelassenheit und mit dem Priester im Hintergrund das Bekenntnis unserer Offenheit, unserer Hoffnung verkünden. Wir haben eine Hoffnung. Wir sind nicht ohne Hoffnung. Auch wenn die Welt runtergeht und ich keine Lösung für die Ukraine habe. Oder andere Probleme, die in der Welt gerade akut sind. Aber wir haben eine Hoffnung, die viel größer ist. Diese beiden Punkte habe ich deswegen erwähnt. Erstens um des Kontextes willen und zweitens, weil ich glaube, dass wir diese ersten beiden Punkte alleine machen könnten. Ich kann zu Hause in meinem Kämmerlein vor Gott treten und kann irgendwie mich reinigen lassen oder darüber nachdenken, dass ich gereinigt bin von den Sünden. Das kann ich in meinem Kämmerchen machen. Das mache ich in meinem Kämmerchen und hoffentlich macht ihr das auch in eurem Kämmerlein. Den zweiten Punkt, Hoffnung haben. Ja, die Hoffnung habe ich erstmal in mir. Ich stehe morgens auf und freue mich über die Hoffnung auf ein ewiges Erbe, das ich habe. Den dritten Punkt kann man nicht alleine machen. Und das ist mein Punkt, auf den ich hinaus will. Also wer jetzt schon ein bisschen ausgestiegen ist, ich glaube, die aufmerksame Kurve 7 Minuten ist jetzt erreicht. Bling, neues Kapitel. Jetzt kommt der dritte Punkt, um den es mir eigentlich geht. Denn das dritte, was schlussfolgert, weil Christus sein Blut gegeben hat für uns, wir deswegen Gelassenheit haben, geistliche Gelassenheit und wir den Priester haben. Das dritte ist, deswegen wollen wir oder deswegen lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und das geht nicht alleine in meinem Kämmerchen. Ich stelle mich vor den Spiegel und motiviere mich. Ja, kriegt man vielleicht auch hin. Aber ist nicht das, was hier steht. Sondern da geht es um Gemeinschaft. Christliche Geschwister sollen das tun. Lasst es uns tun, ist die Aufforderung. Deswegen wollen wir das. Und der spannende Punkt ist Vers 25. Wenn Vers 25 nicht dastünde, würde der Satz vollständig sein. Wir würden den Vers 25 nicht vermissen. Aber es ist sehr spannend, was in der frühen Christenheit vor 2000 Jahren schon passiert ist. Nämlich, dass diese Punkte, insbesondere der dritte Punkt, von einigen sträflich vernachlässigt wurde. Nämlich 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern lasst uns einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag der Wiederkunft des Herrn herannahen seht. In der Neuen Genfer, die von Thilo vorgelesen wurde, heißt es, und ich finde dieses Geschmäckle, um das Wort nochmal aufzugreifen, total schön. Und weil wir auch füreinander, ich lese jetzt Vers 24 nach NGÜ, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Ja, Elberfelder, wie das bei einigen Sitte ist. Was ist Sitte? Ja, Sitte kenne ich nur als eine Abteilung von der Kriminalpolizei. Ja, aber so wie sich einige angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und so weiter. Van Heiden in der neuen evangelistischen Übersetzung Bibel heute sagt, deshalb ist es Vers 24 und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu säumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr der Tag des Herrn kommt. Widersprecht mir gerne, ohne Mikrofon. Aber ich finde hier einen total gewinnenden Aspekt drin. Da steht nicht, ein Christ muss in die Gemeinde gehen. Wenn ein Christ nicht jede Woche im Gottesdienst ist, dann ab auf die Liste. Sondern lasst uns ermuntern, gemeinsam zu sein. Wir müssen zueinander stehen, beieinander stehen. Lasst uns, weil wir füreinander verantwortlich sind, wie NGÜ übersetzt, ja, oder allgemein, lasst uns aufeinander Acht haben. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Und das ist etwas Gutes. Es geht nicht darum, dass alle Stühle besetzt sind, sondern dass wir einander etwas geben und voneinander etwas nehmen. Und wenn wir das nicht tun, warum ist dann Christi Blut für dich geflossen, hat der geistliche Gelassenheit geschenkt? Und wofür ist der hohe Priester da? Merkt ihr den Zusammenhang? Das ist keine Bagatelle, sondern christliche Gemeinschaft aktiv zu suchen, ist ein ganz wichtiger Punkt für Christen. Jetzt fragt ihr euch, Ansgar, gut gebrüllt, Löwe? Falsche Zielgruppe. Wenn Leute schon alle eine Lebensversicherung haben, über 3 Millionen, warum machst du Werbung für eine Lebensversicherung? Und ich habe zwei Aspekte im Hinterkopf. Der zweite Aspekt ist der, der dann fortgesetzt wird. Aber ich möchte das eine Schwänzchen hier an der Stelle mal abschneiden. Es könnte sein, dass auch unter uns jemand ist, der irgendwann oder vielleicht schon dabei ist, es sich anzugewöhnen, nicht in die Gemeinde zu gehen. Ist das euch aufgefallen? Ich habe, glaube ich, auch darauf hingewiesen eben, oder? Ich lese das gerne nochmal vor, wenn mich mein Computer hier ranlässt. Nein, ich will nicht fotografieren. Ach, das ist Elberfeld. Ich nehme mal Neue Genfer. Deshalb wichtig ist, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie sich einige das angewöhnt haben. Das ist nicht so eine Sache, ne, in diese Gemeinde gehe ich nicht mehr. Der Typ da vorne überzieht immer, die Lieder sind mir zu alt oder zu schnell oder zu wiederholend oder zu langsam. Oder ich mag die Leitung nicht, ich mag die Nichtleitung nicht, ich mag die Stühle nicht, ich mag die Uhrzeit nicht. Es ist keine bewusste Geschichte. Und ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die sich bewusst gegen Gemeinde entscheiden. Und Achtung, dieser Topf ist riesig, warum sich Leute ganz bewusst von heute auf morgen gegen Gemeinde entscheiden. Und den Topf sehe ich und stelle ihn hier hinter den Vorhang. Ich rede darüber nicht. Wieder ein Schwänzchen abgeschnitten. Mein Thema ist nämlich riesig. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr merke ich, dass es unendlich ist. Es geht um Leute, die als Christen in eine christliche Gemeinschaft gingen und über einen gewissen Zeitraum es sich angewöhnt haben, nicht zu gehen. Und der Grund wird hier nicht genannt. Ja? Aber beim ersten Mal, wenn du so ein treuer Gemeindebesucher bist, in den letzten 10 Jahren hast du 52 Sonntagsgottesdienste besucht, dann hast du alle 4 Jahre einmal geschwänzt. Vielleicht, weiß ich nicht genau. Und wenn du das erste Mal wegbleibst, hast du ein schlechtes Gewissen. Dann kommst du wieder brav. Beim nächsten Mal sagst du, aber so sonntags ausschlafen im Sommer, auf dem Balkon frühstücken, noch im Nachthemd, Pyjama, ist eigentlich auch ganz nett. Oder mal so eine längere Radtour machen, nicht erst um 13 Uhr beginnen, sondern gleich morgens los. Das ist ja nicht schlimm. Und wo in der Bibel steht man denn, dass man dauernd in den Gottesdienst gehen muss? Ach, das ist ja alles nur gesetzlich, wenn die Leute da mal drauf rumreiten, dass man in die Gemeinde gehen muss. Und. Und irgendwann stellst du fest, oh, ich war jetzt 3 Monate nicht mehr in der Gemeinde. Und dann kommst du vielleicht, getrieben durch den Heiligen Geist, auf den Gedanken, doch mal wieder in die Gemeinde zu gehen. Und dann kommt dein schlechtes Gewissen und sagt, oh, was werden die Leute sagen? Wie wird Dave mich angucken? Voller Liebe, bin ich sicher. Aber dieser Gedanke, oh Mensch, dann wo warst du die letzten 3 Monate? Oder was durchaus unter uns vorkam, oh, dich haben wir ja lange nicht mehr gesehen als Begrüßung. Messer ins Herz stechen. Also solche Sätze, so sehr ihr es denkt, runterschlucken. Weil wenn jemand nach 3 Monaten das erste Mal wiederkommt, der weiß selbst, dass er nach 3 Monaten das erste Mal da ist. Er braucht nicht dein Tagebuch. Und vielleicht sagt jemand, nee, auf die Diskussion will ich mich nicht einlassen, warum ich die letzten 3 Monate weg war. Denn ich hatte vielleicht nicht den Grund, dass ich 3 Monate im Vollkoma gelegen habe, wo jeder sagt, klar, dann kannst du nicht kommen. Sondern die Gründe, die ich dann nennen würde, wären vielleicht schlechte Gründe. Und deswegen hat man ein schlechtes Gewissen und kommt nicht mehr. Das ist tödlich. Und das ist, denke ich, das, was hier hinter steckt. Hinter diesem, dass Leute es sich angewöhnen, nicht mehr zu kommen. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Das steht in der Bibel. Und ich würde euch gerne jetzt einladen, Mikrofonassistenten, würde euch gerne einladen, zu überlegen, gibt es noch weitere Bibelstellen, die ohne 2-stündige Wortauslegung, die eigentlich beim reinen Zitieren des Bibelwortes klar machen, ein Christ gehört in eine Gemeinde. Andersrum gefragt, wenn dich jemand fragt, sag mal, muss ich eigentlich als Christ sonntags in eine Gemeinde gehen? Ob das die Marloer ist, die Blankenfelder, die Baptisten, ob das die Nazarener sind, ob das evangelische Kirche ist, also ich sag mal, da wo Gläubige sind, Versammlung von Gläubigen, ja? Muss ich da eigentlich hingehen? Welche Bibelstelle außer Hebräer 10, 24 und 25 würdest du mit demjenigen besprechen? Wenn es da eine Idee gibt, Handzeichen auf, damit euch das Mikrofon gereicht werden kann. Hier passiert nicht viel vorne.
Ich weiß nicht, wo es steht, aber es geht darum, dass Jesus Christus gerne in die Synagoge ging, aus Gewohnheit.
Okay. Könnte man sicherlich mit einer Konkordanz super gut finden, bringt uns jetzt nicht weiter, aber das ist ein Punkt, wo man recherchieren könnte. Super. Weitere Ergänzungen. Redet zueinander in, nur als Schlagwort. Ja, oder in Satz 19. Redet zueinander in Psalm 19. Macht sich auch ein bisschen schwer alleine, stimmt. Okay. Nur als Schlagwort hier.
Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist.
Ja.
1. Johannes 3, Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.
Matthäus 18, Vers 20, denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.
Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten.
1. Korinther 12, mehrere Verse, wo es einfach um die Gemeinde als Glieder und Körper geht. 25 bis, keine Ahnung.
Christen sind Glieder der Gemeinde. Ab Vers 25, sagtest du?
Ja.
Nur für die, die noch nicht so lange dabei sind, wenn ich da FF schreibe, dann heißt das die fortfolgenden Verse. FF, fortfolgende Verse. Wenn nur ein F stände, wäre es nur der folgende Vers und FF die nächsten Verse. So, 1, 2 Aspekte noch. Dort wird ein Mikrofon gebraucht.
Ja, ich habe keine Bibel mitgebracht, aber Psalm 1 müsste auch hier reinpassen.
Und welchen Aspekt davon meinst du aus Psalm 1?
Man kann eigentlich schon von Anfang an anfangen. Da ist ja, welche Gemeinschaft man nicht angehören soll. Aber genau welcher Vers da am besten passt, das müsste ich jetzt aufschlagen. Aber
glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, das ist nicht der Punkt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt nach und Tag. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. So, also in der Gemeinde der Gerechten. Vielleicht könnte man bei Vers 5 mal den Ansatzpunkt haben zu sagen, du kannst zwar deine Lust haben am Gesetz des Herrn auch nachts alleine, aber in der Gemeinde der Gerechten. Von daher würde ich jetzt mal Vers 5 hier so ein bisschen betonen, aber du hast natürlich recht, es ist immer der gesamte Kontext.
Also ich hätte hier noch zu bieten 1. Petrus 4, Vers 8. Seid also besonnen und nüchtern zum Gebet, das ist gerichtet an die Gemeinde oder an die Gläubigen eben. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu.
Hilf mir jetzt zu verstehen, warum das ein Plädoyer für Gemeinschaft ist.
Ja, weil wir haben natürlich das Problem, dass wir ja ständig mit unserer sündhaften Natur irgendwie leben. Und das Sein in der Gemeinschaft und die Liebe, die wir da praktizieren können untereinander, das ist ja gerichtet jetzt an die Gläubigen, die deckt Sünden zu. Die verringert die Zahl oder den Umfang der Sündenpraxis praktisch.
Okay, habe ich verstanden. Vielen Dank. Ich möchte diese Runde jetzt gerne schließen und ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Das war jetzt eine Lüge. Ich würde gerne zu Teil 2 übergehen. Mir ist in meinem Ansatz, und da könnt ihr meiner Meinung sein oder nicht, aber ich bin ziemlich überzeugt von meinem Ansatz, wichtig, wenn ich Menschen in den richtigen Zustand vor Gott begleiten möchte, wenn ich möchte, dass sie vor Gott ein Leben führen, wie es Gott gefällt, das nennt man Heiligung, das Fremdwort dafür, ja? Wenn ich möchte, dass Menschen geheiligt werden, brauche ich dafür eine Sache. Und das ist das, was Jesus Christus in Johannes 17, Vers 17 lehrt. Heilige sie durch die Wahrheit. Und dann kommt ein zweiter Satz danach. Wer weiß, wie es weitergeht? Dein Wort ist die Wahrheit. Exakt. Heilige sie durch die Wahrheit. Du willst heilig werden, was auch immer das genau im Detail bedeutet, dann brauchst du die Wahrheit. Nicht die Fantasie, nicht die Gedanken von irgendjemand, sondern du brauchst die Wahrheit. Und damit das ganz klar, ja, was ist Wahrheit? Steht auch in der Bibel die Frage, ja? Gottes Wort ist die Wahrheit. Deswegen lasst uns seelsorgerlich an Menschen immer mit dem Wort Gottes operieren. Ja, es gibt viele kluge Gedanken, die wir uns machen können und die sind nicht per se falsch. Aber mit der Autorität Jesu Christi auftreten kannst du dann, wenn du sein Wort wahrheitsgemäß zitierst. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir nach Bibelstellen suchen. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Exegeten, die Ausleger der Welt haben ihre Schwierigkeiten. Und Hebräer 10, 24, 25 ist die beste Stelle, die wir haben. Alle anderen haben schon langsam Schwierigkeiten. Apostelgeschichte 2, 42, andere Stellen sind nicht ganz trivial. Man kann sie gerne benutzen, aber eigentlich ist Hebräer 10, 24, 25, glaube ich, die beste Art und Weise, mit einem Menschen zu sprechen. Und deswegen habe ich Hebräer 10, 24 in meinem Kopf so ein bisschen priorisiert. Weil ich in meinem Leben, der Bruder hat recht, wenn er sagt, wie kann ein Christ die Gemeinde verlassen? Das geht doch eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Und uneigentlich schreibt der Hebräerbriefschreiber, schreibt der Heilige Geist an die Leute damals und an uns, dass einige Menschen sich es angewöhnen, nicht mehr in die Gemeinde zu gehen. Also bei allem persönlichen Unverständnis, das du als treues Gemeindekind vielleicht hast, akzeptiere die Realität, dass es bei anderen Menschen anders sein kann. Denn das steht so in der Bibel. Muss ich gar nicht drüber nachdenken, ob das wahr ist. Sein Wort ist die Wahrheit. Und ich habe in meinem Leben jetzt gerade Personen vor Augen, Personen, die Carsten und ich zum Beispiel kennen. Wir sind seit 100 Jahren in den gleichen Gemeinden unterwegs gewesen und wir sind unseren Menschen begegnet, wo wir denken, sie sind wirklich wiedergeboren, soweit man das als Mensch sagen kann, ja? Die aber heute nicht mehr in eine christliche Gemeinde gehen. Und es geht nochmal mir nicht um Werbung für Marlow oder für die Freibergstraße oder die Hohenstaufenstraße oder die Christus-Lebenswert-Gemeinde in Schwäbisch Gmünd oder die Christengemeinde in Hersbruck. Es geht mir um die Gemeinde Gottes, die sich an den verschiedenen Orten dann versammelt. Und ich frage mich, was kann ich, und das ist tatsächlich ein Anliegen von mir im Sommer geworden, was kann ich machen mit Menschen, in die ich als Mensch verliebt bin, die ich echt gern habe, die, wenn ich sie sehe, dass es mit einer Person passiert, ich kam in eine Arztpraxis und die Frau, die ich da vor Augen habe, arbeitet dort in dieser Arztpraxis und ich habe die Frau lange nicht mehr gesehen und es ging nicht anders, als dass ich sie herzen musste, also in den Arm nehmen musste, weil ich sie einfach lieb habe. Aber ich weiß, sie ist nicht in Gemeinschaft mit anderen Christen in einer Gemeinde. Ich habe überlegt, was kannst du denn da machen? Und von dem, was ich vorhin als Geschmäckle bezeichnet habe, möchte ich eins verhindern. Ja, dass du nicht in Gemeinde gehst, ist aber nicht in Ordnung. Ich will nicht diese Ohrfeigen verteilen. Habe mir überlegt, wenn der Hebräerbriefschreiber so ein Ermunterungswort hat, wie kann ich das an die Leute bringen? Und ich habe für mich etwas gemacht, was typisch Ansgar ist, und da sagt ihr, so kann man das überhaupt nicht machen. Kann sein. Ich habe gesagt, ich möchte einen Brief schreiben. Ich möchte einen Brief schreiben, den ich dieser Frau, ich sag mal meiner Glaubensschwester schicke, den ich aber vielleicht auch anderen Leuten schicke. Und vielleicht ist es gar kein Brief, vielleicht ist es ein Video, was ich aufnehme, weil Leute heutzutage nicht mehr gerne lesen, Leute wollen Videos sehen. Vielleicht sollte das Video auch nicht länger als 3 Minuten sein, weil heutzutage nur noch 30 Sekunden Reels geguckt werden, vielleicht muss man das in mehrere Teile. Die Form ist nicht der Punkt. Mir geht es momentan um die Botschaft. Und ich möchte euch einfach meinen Brief mal vorlesen. Und danach Ergänzungen von euch hören. Oder, das kannst du auf keinen Fall schreiben, Ansgar. Lieber Freund oder liebe Freundin, ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ein Mann, nennen wir ihn Thomas, war ein überzeugter Christ. Aber er ging nicht mehr zu einer Kirche oder Gemeinde. Ich kann Gott auch alleine anbeten, sagt er immer. Ich brauche keine Gemeinde dafür. Eines Tages besuchte ihn sein ehemaliger Pastor. Sie saßen schweigend am Kamin. Der Pastor nahm die Feuerzange und zog ein glühendes Holzscheit aus dem Feuer. Er legte ihn beiseite, es beiseite muss es heißen. Beide beobachteten, wie die Glut langsam erlosch. Nach einer Weile sagte Thomas, Kapische, ich verstehe, ich komme nächsten Sonntag in die Gemeinde. Diese einfache Geschichte veranschaulicht eine tiefe Wahrheit. Als Christen sind wir nicht dazu berufen, unseren Glauben in Isolation zu leben. Wir sind Teil einer größeren Gemeinschaft des Leibes Christi. Die Bibel spricht oft von der Bedeutung der Gemeinschaft. Hebräer 10, 25 bis 26 ist hierbei eine solche Stelle. Sie wird oft als Ermahnung bezeichnet und das stimmt auch, aber ich finde gerade den seelsorgerlichen Tonfall sehr schön. Ich überspringe den Text, den haben wir oft genug jetzt gelesen, ja? Hier zitiert nach der neuen Bibel heute. Diese Worte sind nicht als Vorwurf gedacht, sondern als liebevolle Erinnerung daran, dass wir einander brauchen. Unsere geistliche Rettung erfolgt nicht durch Werke, auch nicht durch regelmäßiges Teilnehmen und Mitwirken an gemeindlichen Angeboten. Aber andererseits hat Gott den christlichen Glauben nicht für ein Leben in Isolation konzipiert. Ja? Yes. Lass uns einen Blick darauf werfen, wie einige bekannte Ausleger diese Bibelstelle interpretieren. John MacArthur, ein evangelikaler Pastor und Autor, erklärt dazu, der Schreiber ermahnt die Gläubigen, treu zusammenzukommen, um sich gegenseitig zu ermutigen und zu stärken. Das regelmäßige Versammeln der Gemeinde ist wesentlich für das geistliche Wachstum und die Beständigkeit des Glaubens. Wenn du also lange nicht in einer Gemeinde warst, denk daran, dein geistliches Wachstum könnte dadurch neuen Schwung bekommen. Und wenn du Verantwortung für eine Familie hast, dann werden auch dein Partner und eure Kinder diese geistliche Kraftspritze brauchen. Wir beide denken gerade an eine andere Familie, wo genau dieser Aspekt wichtig ist. Der reformierte Theologe John Calvin schreibt in seinem Kommentar, in dem er, der Hebräerbriefschreiber, sagt, nicht verlassen, zeigt er an, dass sie sich bereits versammelten. Er tadelt jedoch einige, die sich von der Gemeinschaft der Gläubigen fernhielten. Er ermahnt sie, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu ermutigen. Calvin erinnert uns daran, dass die Gemeinschaft der Gläubigen von Anfang an ein wesentlicher Teil des christlichen Lebens war. Wenn du dich davon entfernt hast, ist es nie zu spät, zurückzukehren. Den Satz könnte man noch besser formulieren, finde ich. Ja? Aber es ist erstmal ein erster Wurf. Warren Wiersbe, ein evangelikaler Bibellehrer, fügt hinzu, die frühe Gemeinde traf sich regelmäßig zum Gebet, zur Gemeinschaft und zum Studium des Wortes Gottes. Das ist die Bibelstelle, die Rüdiger vorhin nannte, Apostelgeschichte 2, 42. Der Schreiber warnt davor, diese wichtige geistliche Disziplin zu vernachlässigen. Besonders, interessanter Hinweis, angesichts der Herausforderungen und Verfolgungen, denen die Gläubigen gegenüberstanden. Damals bei den Hebräern, aber auch heute in der jetzigen Zeit. Wie es erinnert uns daran, dass die Gemeinschaft besonders in schwierigen Zeiten wichtig ist. In der heutigen Welt, die oft dem Glauben feindlich gegenübersteht, brauchst du vielleicht mehr denn je die Unterstützung und Ermutigung anderer Gläubiger. Lass uns etwas genauer betrachten, warum die Gemeinschaft so wichtig für dein geistliches Leben ist. Erstens, gegenseitige Ermutigung. In einer Welt, die oft feindlich gegenüber dem Glauben ist, brauchen wir einander, um stark zu bleiben. Zweitens, Wachstum im Glauben. Durch den Austausch mit anderen Gläubigen kannst du neue Perspektiven gewinnen und in deinem Verständnis wachsen. Drittens, praktische Unterstützung. In Zeiten der Not kann eine Gemeinschaft praktische Hilfe und emotionale Unterstützung bieten. Gemeinsame Anbetung. Und ihr merkt, all die Aspekte, die ihr vorhin gebracht habt, stehen hier auch irgendwie mit drin. Gemeinsame Anbetung. Es gibt eine besondere Kraft in der gemeinsamen Anbetung, die du allein nicht erfahren kannst. Rechenschaft. In einer Gemeinschaft findest du Menschen, die dich liebevoll zur Rechenschaft ziehen können. Hier müsste man vielleicht eine andere Formulierung wählen, weil Rechenschaft ziehen ist schon so sehr christlich und hat schon wieder diesen ohrfeigen Charakter. Aber der Gedanke ist richtig, müsste man bloß überlegen, ob man das besser formuliert. Dienst und Gaben. In einer Gemeinde hast du die Möglichkeit, deine von Gott gegebenen Gaben zu entdecken und einzusetzen. Das wäre das 1. Korinther 12 Thema zum Beispiel. Wir sind Glieder am Leib eines Körpers. Ja, haben da bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ich weiß, dass der Weg zurück in die Gemeinschaft nicht immer einfach ist. Vielleicht hast du in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Gemeinden gemacht. Diese Gefühle sind verständlich und gültig. An dieser Stelle möchte ich die Geschichte von Michael teilen. Ich war jahrelang überzeugter Christ, aber ich ging nie zur Gemeinde. Ich dachte, ich bräuchte das nicht. Mein Glaube war stark, ich las die Bibel zu Hause und betete regelmäßig. Aber etwas fehlte, auch wenn ich es lange nicht zugeben wollte. Eines Tages traf ich zufällig einen alten Schulfreund. Er lud mich in seine Gemeinde ein und widerwillig ging ich mit. Was ich dort erlebte, veränderte alles. Die Wärme der Gemeinschaft, die Kraft des gemeinsamen Gebets, die Freude des gemeinsamen Lobpreises. Es war, als hätte ich einen Teil meines Glaubens wiedergefunden, von dem ich nicht einmal wusste, dass er fehlte. Heute kann ich mir ein Christsein ohne Gemeinde nicht mehr vorstellen. Michaels Geschichte zeigt, so meine Zusammenfassung, dass es nicht darum geht, einfach nur in eine Gemeinde zu gehen. Es geht nicht um einen Termin, nicht um eine religiöse Aktivität, noch nicht einmal um eine konkrete Gemeinde. Es geht vielmehr darum, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein, in der wir gemeinsam wachsen, einander dienen und Gott anbeten können. Wenn du nicht in eine Gemeinde gehst, Klammer auf, ich weiß, dass der Empfänger dieses Briefes nicht in eine Gemeinde geht, Klammer zu, dann fehlen dir diese Dinge. Und sieh es möglicherweise auch aus dieser Perspektive. Wenn du in keine Gemeinde gehst, dann fehlst du auch den anderen Gläubigen. Sie erfahren keinen Segen durch die Gemeinschaft mit dir, zum Beispiel deinen Trost, deine Ermutigung, dein geschwisterliches Nahesein. Wenn du längere Zeit der Gemeinde ferngeblieben bist, möchte ich dich ermutigen, einen neuen Versuch zu wagen. Hier sind einige Vorschläge. Erstens, fang klein an. Besuche zunächst einen Gottesdienst, ohne dich zu irgendwas zu verpflichten. Zweitens, bring einen Freund mit. Manchmal ist es leichter, gemeinsam einen neuen Schritt zu wagen. Drittens, sprich mit dem Pastor, Gemeindeleiter, was auch immer. Teile deine Bedenken und Erwartungen mit. Viertens, erkunde verschiedene Gemeinden. Finde eine, in der du dich wohlfühlst. Kritische Formulierung, weiß ich. Aber ich bin auf dem Gewinnenakt, nicht auf dem, weiß ich was, Akt. Fünftens, gib dir Zeit. Beziehungen und Vertrauen brauchen Zeit zum Wachsen. Freund, egal wie lange du von der Gemeinschaft der Gläubigen entfernt warst, du bist immer willkommen zurückzukehren. Gottes Plan ist, dass wir in Gemeinschaft leben und einander unterstützen. Erinnere dich an die Geschichte am Anfang. Ein einzelnes Holzscheit erlischt schnell, aber zusammen brennen wir hell und warm. Lasst uns gemeinsam das Feuer des Glaubens am Brennen halten, einander ermutigen und unterstützen und so das Licht Christi in die Welt tragen. Möge Gott dich segnen und leiten, während du darüber nachdenkst, wie du deinen Platz in der Gemeinschaft der Gläubigen finden kannst. Ich würde mich freuen, demnächst von dir zu lesen, dass du wieder ein gemeindliches Zuhause suchst. Und ich würde mich freuen, nach etwas längerer Zeit zu lesen, dass du ein gemeindliches Zuhause gefunden hast. Ich habe keine Zeit mehr. Ich möchte jetzt nicht Ergebnisse sammeln, weil sobald einer anfängt zu reden, locker sind 10, 15 Minuten weg und ich glaube, das bringt unseren Tagesablauf durcheinander. Aber ich möchte euch sagen, eine Botschaft dieser Art zu versenden ist mein Ziel und ich werde es dieses Jahr tun. Die Menschen, die ich, die Lissy und ich vor Augen haben, werden von uns diese Botschaft bekommen. Die billigste Version ist ausdrucken, verschicken. Also diesen Brief zu nehmen, so wie er ist. Aber ich möchte die Gemeinschaft der Heiligen einladen, mich zu bereichern, genauer gesagt diesen Brief zu bereichern. Vielleicht zu sagen, du, als du diese Geschichte da mit Michael vorgelesen hast, das hat mich völlig abgeturnt, das war voll ein No-Go. Bei dem habe ich aufgehört zu lesen. Oder zu sagen, hat mich nicht richtig überzeugt, wenn du das so formulierst, gerne. Oder, das Ding darf nicht noch länger werden, ihr habt ja selbst gemerkt, wie eure Aufmerksamkeit immer weiter runterging eben, aber so ungefähr diese Länge, vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht aber auch gar nicht alles in einen Brief. In meinen verrückten Gedanken schwärme ich mittlerweile von einer Website, cominghome.de oder irgend sowas, wo es einen Begrüßungstext gibt, der ungefähr so ist und es dann für verschiedene Aspekte wählbare Themen gibt. Nach dem Motto, ich bin so frustriert von meinen alten Gemeinden, deswegen gehe ich nicht. Und dann werden da Antworten gegeben und dann ist einmal ein anderer angesprochen, der sagt, ich war noch nie in der Gemeinde, was macht man denn da? Ja? Also ich weiß es nicht, was da kommt. Aber ich möchte euch mit diesem Gedanken befruchten, klingt jetzt blöd, aber ich möchte diesen Gedanken an euch weitergeben, mit euch teilen ist heute das Wort. Ich teile diesen Gedanken mit euch, ihr könnt ihn gerne liken oder ihr könnt auch an mich Kommentare zurückgeben, ja, vielleicht auch einfach mal eine Mail senden, was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht selbst jemanden kennt, der irgendetwas, was danach herbei rauskommt, auch gebrauchen könnte. Denn mein Gedanke ist, diesen Brief nicht als PDF auf eine Website zu stellen, unveränderlich, sondern als Muster. Und dann sagt der Stefan, ja, finde ich eigentlich gut, aber ein Absatz ergänzt sich durch meinen eigenen. Denn am Ende ist mein Ziel, dass der Christus, der sein Blut vergossen hat für uns, mit dem Ziel, dass wir in christlicher Gemeinschaft sind, diesem Ziel irgendwie mit meinen menschlichen Methoden zu helfen. Er ist der, der etwas bewirkt und ich setze unsere Schwarmintelligenz jetzt ein, damit wir an die Menschen denken, die wir vielleicht alle auf dem Schirm haben. Menschen, die gläubig sind, aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in christlicher Gemeinschaft sind. Ich bete jetzt. Dann kommt aber noch Programm, wie das klingt, kommen noch weitere Bausteine unseres Gottesdienstes. Mindestens der Philipp. Okay, dann bete ich. Wer mag, kann, wer aufstehen mag, steht dazu bitte auf. Herr, wir sind mit deinem Blut gestartet in der ersten Stunde. Wir haben uns daran erinnert, was dieser Bund, den du von dir aus mit uns geschlossen hast, bedeutet. Und wir sind dir so dankbar dafür. Und dass das Blut Christi uns Freimütigkeit, diese geistliche Gelassenheit bewirkt, Herr, danke dafür. Ich bitte dich sehr, dass wir das mehr und mehr auch in unseren Frömmigkeitsstil übernehmen. Dass wir hineintreten dürfen in das Heiligtum. Und dass wir wissen können, dass der Hohepriester auf unserer Seite ist. Dass er für uns eintritt. Und dass der Heilige Geist unsere stammeligen Gebete in einen Wohlgeruch verwandelt vor dem Vater. Herr, wir können so, weil du geblutet hast, Herr, und weil dein Geist uns davon, von dieser Tatsache überführt hat und wir es angenommen haben, deswegen können wir geistliche Gelassenheit haben und bitten dich dazu. Aber wir sehen, dass das nicht einfach nur darum geht, cool zu sein und gelassen zu sein, sondern dass das auch Ziele hat, dass wir hinzutreten, dass wir auch uns wirklich an die Reinigung unserer Sünden erinnern, dass wir uns darüber freuen und dass wir Gemeinschaft untereinander praktizieren, die halt nicht nur miteinander Essen besteht, sondern dass wir uns gegenseitig ermuntern und ermahnen, ja vielleicht sogar Rechenschaft ablegen, gegeneinander, füreinander eintreten. Und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde das praktizieren, weiter praktizieren, noch mehr praktizieren als bisher, dass du mehr Freimut auch dazu schenken möchtest. Wir wollen für die Leute bitten, die wir jetzt alle so vor unserem inneren Auge haben, Menschen, die sich der christlichen Gemeinschaft entziehen, in ihren Augen vielleicht sogar berechtigt oder zumindest begründet. Herr, bitten dich, dass sie zurückkommen in deinen Plan und dass alle Schmerzen, alle Wunden, alle Narben, die vielleicht von Gemeinde oder Gemeindevertretern ihnen zugefügt wurden, überwunden werden können. Weil das Wichtige bist du, Herr, und nicht wir und unsere Fehler. Und ich als ehemaliger Ältester will ich bitten für Fehler, die wir in Leitungen machen, dass du uns vergibst und dass du schenkst, dass die Narben, die wir durch falsches Leitungsverhalten, durch zu schroffes Reden vielleicht ausgelöst haben, dass du schenkst, dass diese Narben zurückgehen und dass Menschen, die vielleicht durch mein Verhalten in der Gemeinde Großbärenstraße sich von Gemeinde verabschiedet haben, von deinem Geist zurückgewonnen werden, in deinen Plan zurückzukommen und nicht, dass meine Fehler dafür sorgen, dass dein Plan verhindert wird. Danke dafür, dass du mir auch da die Dinge vergeben hast, die ich dir bekannt habe und dass ich auch weiß, dass du alle meine Sünden vergibst, wenn ich dir bekenne. Und so will ich dich bitten, dass dieses ganze Projekt, wie groß und wie klein es am Ende auch sein wird, vielleicht ist es nur ein Brief, dass es ein weiterer Baustein sein kann dafür, dass deine Menschen in christliche Gemeinschaft gehen und gemeinsam das tun, was du von ihnen erwartest. Amen.